Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen beim letzten Info dieser Woche auf Radio Bern. Heute beschäftigen uns folgende Themen. Bevölkerung soll mithelfen, einen Unort aufzuwerten. Die Stadt Bern lädt ins Schützen-Mathe-Labor ein. Nackte Zahlen sollen schöne Kleider erhalten. Im Open Data Hack Room wird die Datenflut im Internet für die Öffentlichkeit aufbereitet. Und
das kann manchmal ziemlich peinlich werden, zum Beispiel, wenn die Vorführung eines Films über Obdachlose von einer Bank gesponsert wird.
Das sagt unser Radioblogger Willi Egloff in seiner ersten akustischen Kolumne, bei der es ums Thema Kultursponsoring geht. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Im Heimatland des Fast Food protestieren die Angestellten von McDonald's und Burger King. Internationale Medien berichten, in 150 Städten der USA sind die unterbezahlten Arbeiter und Arbeiterinnen in den Streik getreten. Sie fordern einen Mindestlohn von $15, also etwa 14 Franken pro Stunde. Im Moment liegt dieser bei durchschnittlich nur gerade $7,50, also nur etwa 7 Franken. Hunderte gingen zum Teil auf die Straße. In mehreren Städten griff die Polizei ein und verhaftete Dutzende von Fastfood-Restaurant-Angestellten. Ein solcher Protest für Arbeitsrechte ist in den USA nicht üblich und könnte in die Geschichte eingehen. Etwas Hoffnung flackert auf in der Ukraine. Zahlreiche Medien berichten, in Weißrussland könnte endlich ein Waffenstillstand ausgehandelt werden. Noch gestern soll es Gefechte in der Nähe der Hafenstadt Mariupol gegeben haben. Derweil hat sich das westeuropäische amerikanische Militärbündnis NATO getroffen. Es stärkt zwar der Regierung der Ukraine den Rücken, gleichzeitig verhält es sich zurückhaltend, wenn es um eine Einmischung in den Konflikt in der Ostukraine geht. Die EU droht mit weiteren Sanktionen gegen Russland, falls es zu keinem Waffenstillstand kommt, denn Russland unterstützt die Separatisten in der Ostukraine mit Waffen und wahrscheinlich auch Soldaten. Kritik wird laut an der Beteiligung der Luxusuhrenfirma Rolex am zukünftigen Campus Biel. Die grüne Berner Grossrätin Simone Machado-Rebmann hat eine Interpellation eingereicht. Sie fordert mehr Transparenz bei der Beteiligung von Rolex an der Berner Fachhochschule. Immer mehr engagieren sich private Unternehmungen in öffentlichen Hochschulen. Offenbar beeinflussen sie dann auch die Forschung. Wie die WOZ vor ein paar Monaten aufdeckte, hat der Nahrungsmittelkonzern Nestle ein Mitspracherecht an der ETH Lausanne. Weil der Konzern die Universität sponsert, darf er bei der Vergabe von Professuren mitreden. Im Kanton Bern soll so etwas nicht möglich werden, fordern Simone Machado-Rebmann und 6 Mitunterzeichnerinnen der Interpellation. Die EVP fordert die Abschaffung des Majorzwahlsystems bei den Berner Regierungsratswahlen. Mit einer Motion will sie den Systemwechsel zum Proporzsystem vorantreiben. Der Jurasitz soll weiterhin garantiert bleiben. Beim Majorzsystem werden Personen gewählt, beim Proporzsystem werden die Stimmen proportionell zu den Parteistimmen verteilt. In Bern hat das Majorzsystem mitunter dazu geführt, dass die rechten und bürgerlichen Parteien zwar im Parlament, im Grossrat, die Mehrheit haben, im Regierungsrat hingegen sitzt eine linksgrüne Mehrheit. Und noch zum Wetter. Am Wochenende und zu Wochenbeginn erwartet uns trotz Wolkenfeldern meist sonniges Wetter mit Hochnebel jeweils am Morgen. Das Thermometer zeigt höchstens 24 Grad.
Rabe Info.
Eigentlich wäre es eine Top-Lage. wenige Schritte vom Bahnhof entfernt, umringt von bedeutenden Kultur- und Ausgangsorten mitten in der Stadt. Genutzt wird dieser Platz jedoch nur als Parkplatz. Kein Wunder, wird die Berner Schützenmatte oft als Unort bezeichnet. Seit Jahren will die Stadt den Platz umgestalten. Die einen möchten ihn zum Einkaufs- und Bürozentrum machen, die anderen hätten am liebsten einen Park mit viel Grün. Statt hinter verschlossenen Türen zu verhandeln, lädt die Stadt Bern nun die Bevölkerung zum Mitreden ein. Das Begleitgremium Schützenmatte, bestehend aus Interessensvertreterinnen und Grundeigentümern, hat gestern das Schützenmatte-Labor eröffnet. 4 Tage lang verschwinden die Autos, stattdessen gibt es Workshops, Kunstinterventionen, Kasperli-Theater, einen Flohmarkt und vieles mehr. Unser Praktikant Jonas Jakob hat das Labor besucht und dort den Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppet angetroffen. Er wollte von ihm wissen, keine Frage, alle möchten etwas anderes als einen Parkplatz auf der Schützenmatte, doch baut Bern dann einfach andernorts ein neues Parkhaus.
Zuerst einmal wollen wir ja aufzeigen, was für ein Potenzial ein solcher Platz hat. Es ist ja einmalig, einen solchen Riesenparkplatz so bahnhofsnah zu haben. Und man kann sich die Frage echt stellen, ob das noch richtig ist, dass man hier einfach Autos parkiert und Cars abstellt. Für die Car-Unternehmungen ist sowieso angedacht, dass wir einmal einen richtigen Car-Terminal mit den entsprechenden Servicestationen realisieren. Der wäre im Park und Reit Neufeld. Man hat auch angedacht, ob möglicherweise Ersatzparkplätze dort gemacht werden können, weil wir doch feststellen, dass die Schützenmatte in erster Linie ein Pendlerparkplatz ist und nicht ein Gewerbeparkplatz für die obere Altstadt. Von daher, die Frage ist zu diskutieren, aber ich finde, es ist eben jetzt mit diesem Labor das erste Mal Gelegenheit, sich mal ein Bild zu machen, was eigentlich auf diesem Platz alles möglich wäre.
Wie auch das Begleitgremium der Schützenmatte erkannt hat, birgt dieser Platz viel Potenzial. Mit verschiedenen Lokalen wie Reithalle, das Kapitel, das ISC, der Proger und auch die Albergergasse ist nicht weit, ist er auch kulturell sehr gut erschlossen. Könnte die Schützenmatte zum neuen Berner Treffpunkt werden?
Also sie ist es ja heute zum Teil schon, wenn Sie schauen, wie populär der Vorplatz ist. Die Schützenmatte hat sicher ein Riesenpotenzial. Sie ist inmitten einer Kulturmeile eigentlich gelegen. Die Schützenmatte hat ein großes Problem. Die Übergänge sind eben ganz stark von Verkehr belastet, oder? Es gibt keine gute Verbindung zum Progr, es gibt keine gute Verbindung Richtung Bahnhof. Wir haben dort sehr einschneidende Straßensysteme. Es ist aber auch klar, am Schluss muss jede Lösung so sein, dass die Quartiere nicht mehr Verkehr bekommen. Das wäre keine gute Lösung für die Schützenmatte.
Angenommen, es gäbe eine Begegnungsstätte für Bernerinnen und Berner, könnte man dies als ein starkes Bekenntnis der Stadt auch zur Reithalle verstehen?
Die Reithalle ist ja ein wichtiger Bestandteil der Jugendkultur, des Nachtlebens. Ich glaube, die Reithalle ist von mir aus gesehen, mit allen negativen Nebenerscheinungen, die ab und zu eben passieren, ist natürlich ein wichtiger Ort und wird ein wichtiger Ort bleiben. Also jede Nutzung der Schützenmatte muss irgendwie auch mit der Frage sich konfrontiert sehen, was geschieht mit der Reithalle. Der Betrieb der Reithalle steht ja nicht in Frage. Die große Halle will man auch behalten.
Wie würde denn die Schützenmatte aussehen, wenn Herr Tschäppet alleine planen würde?
Zum Glück kann ich das nicht, aber ich denke mir, es ist so viel im Fluss in diesem Gebiet. Jetzt auch in der Frage der Bahnhoferweiterung, der neuen Gleise der SBB, dass ich mir denke, dass man vielleicht in mehreren Etappen eine Schützenmatte entwickeln sollte. Vielleicht müsste man wirklich bescheiden beginnen, wie wir das jetzt tun, 3 Tage lang mal keine Autos, mal schauen, was hat das für ein Potenzial, was wären da Vorstellungen und Wünsche, die gehen von Rollerskater bis zu Hochhäusern. Ich denke mir, es braucht einen gewissen Zeitablauf, damit man wirklich dann in 10, 20 Jahren sieht, wie eine Schützenmatte definitiv zu einem neuen oder anderen Teil oder vielleicht auch gleichen Teil wird in diesem Stadtgefüge.
Dieses Wochenende wird der Platz von Autos befreit und mit verschiedenen Kunstaktionen und Informationen das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Suchen Sie damit auch den Dialog mit der Bevölkerung?
Ja, das ist ja die Idee. Bis jetzt waren die Foren zur Schützenmatte waren ja Interessengruppierungen, politischen Parteien, Quartierorganisationen eigentlich vorbehalten. Und diese 3 Tage sollen jetzt eben ein erstes Mal Gelegenheit geben, dass die Bevölkerung, jeder kennt die Schützenmatte, aber keiner hat sie wahrscheinlich richtig erlebt, oder? Weil es war bis jetzt ein Kilbiplatz oder es war ein Parkplatz. aber es war selten ein freier Platz, wo man sich dann vielleicht auch mal den Lärm, den Verkehr, all das verinnerlichen kann und dann sich seine Gedanken dazu macht. Die Idee dieses Labors ist schon, dass wir uns erhoffen, dass Leute kommen und dann eben ihre Vorstellungen für eine künftige Gestaltung hier auch zu Papier bringen.
Das sagt Alexander Tschäppet, Berner Stadtpräsident. Nähere Infos zur Umplanung der Schützenmatte und zum dreitägigen Anlass gibt es unter www.bern.ch/laborschützenmatte.
Rabe Info.
Open Data ist ein neues Schlagwort, das im Moment durch die Welt des Internets geistert. Gemeint sind Datensammlungen, die offen zugänglich sind. Ein gutes Beispiel sind die Budgets von staatlichen Verwaltungen, die per Gesetz öffentlich sein müssen. Das Problem ist, die Datenflut kommt meist ziemlich ungeordnet daher und kann nur von Experten und Expertinnen begriffen werden. Open-Data-Hacker und Hackerinnen arbeiten daran, solche Daten mit Hilfe von Computerprogrammen, von Apps besser darzustellen und der Welt verständlicher zu machen. Morgen Samstag treffen sie sich am Open-Data-Hack-Room im Rahmen der Nacht der Forschung der Universität Bern. Mitorganisiert wird die Veranstaltung von Matthias Stürmer. Er leitet die Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern und ist Mitglied vom Berner Stadtrat. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, was steckt hinter diesem Open Data Hack Room?
Also das Ziel der Nacht der Forschung der Uni Bern ist ja eigentlich, diese Wissenschaft etwas näher zum Volk zu bringen, dass die Bevölkerung sieht und auch versteht, was machen quasi wir Wissenschaftler den ganzen langen Tag. Bei dem Open Data Hack Room geht es eben auch darum zu zeigen, ja, wie können Daten aus dem Internet noch besser der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wir werden da mit einem Team von etwa 50 Leuten den ganzen Nachmittag und Abend und Nacht quasi programmieren an sogenannten Open Data Apps und zeigen, wie kann man Daten, die öffentlich zugänglich sind, auch eben so visualisieren, so darstellen, damit man neue Erkenntnisse hat, damit man sie versteht und eben quasi neues Wissen daraus schöpfen kann.
Können Sie da ein Beispiel nennen? Sie sind ja auch Berner Stadtrat und haben ja zum Beispiel mit dem Berner Budget auch so Sachen gemacht. Können Sie das so erklären, was dann so eine Open-Data-Demonstration auch tatsächlich aufzeigen kann?
Ja, das Budget der Stadt Bern ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist heute eigentlich vor allem zugänglich über irgendein 600-seitiges Buch oder eben PDF. Da kann man zwar, hat man all die Daten vor sich und kann drin rumblättern, aber man sieht eigentlich noch wenig jetzt, welche Veränderung hat es gegeben gegenüber dem Vorjahr. Oder wenn man dann die Rechnung vor sich hat, hat es da Differenzen gegenüber dem Budget beispielsweise. Was ist die mittel-langfristige Entwicklung gewesen der letzten 10 Jahre? Und dazu eignen sich eigentlich diese Open Data Apps sehr gut. Also wir haben die Rohdaten des Budgets gekriegt von der Stadt Bern und haben dann eben mit denen und noch im Jahr zuvor aufgezeigt, welche Bereiche gewachsen sind und geschrumpft sind, aber eben auch gezeigt, wie sie sich proportional zueinander verhalten, eben, keine Ahnung, die Sozialhilfe gegenüber der Bildung oder Sicherheit oder Energie und so weiter. Also das kann man dann sehr viele Sachen entdecken und das ist auch ein bisschen ein spielerisches Ding. Diese Kugeln, die sich da draus ergeben haben, die kann man da rumschieben und rumspicken lassen und es soll ein bisschen Spaß machen, sich mit so trockenen Budgetzahlen zu beschäftigen.
Man sieht dann eben ja verschiedene Kugeln, die unterschiedlich groß sind und kann sich dann auch so richtig gut visuell vorstellen, wie so ein Budget, wie so ein Staatshaushalt zusammengestellt wird. Open Data ist auch sonst ein Thema. Es werden auch immer wie mehr Daten öffentlich zugänglich. Wie meistern Sie das, dass das dann auch tatsächlich passiert, dass diese Daten dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden?
Ich denke, wir sind da sehr am Anfang. Also eben diese Open Government Data Bewegung, die gibt es jetzt eigentlich erst seit ein wenigen Jahren und das kam aus den USA, UK und kommt jetzt langsam auch in die Schweiz. Dieses Jahr hat der Bundesrat seine Open Government Data Strategie verabschiedet und jetzt muss ich das langsam so setzen in den Köpfen und so weiter. Unser Beitrag von der Forschungsstelle ist es, dass wir da eine Vorlesung anbieten, Open Data, also Datenvisualisierung und Management, dass wir dort diese Skills, die es braucht, um solche Apps zu programmieren, den Studierenden weitergeben möchten. Es gab jetzt im Frühlingssemester eine erste Vorlesung dazu. Da haben Studierendenteams, 30 Teams, haben da wirklich 30 tolle Apps entwickelt und haben Daten vom Bund, von der SBB, vom Kanton Bern und so weiter visualisiert. Und denke ich, das braucht es jetzt, also in den nächsten Jahren einfach immer mehr auch Leute gewisse Programmierwissen aufbauen können, um dann wirklich diese Daten zugänglich zu machen in Form von attraktiven und leicht intuitiv bedienbaren Apps.
Das sagt Matthias Stürmer, Leiter der Forschungsstelle für digitale Nachhaltigkeit an der Universität Bern. Mehr Infos zu Open Data im Allgemeinen und zu Nacht der Forschung im Speziellen gibt es im Internet, die Links auf rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Radioblog.
Wie ihr schon die ganze Woche gehört habt, hat das Rabe Info ein neues Klangkleid erhalten. Dazu gehören auch neue Rubriken. Heute hören Sie zum ersten Mal den Radioblog. Die Rabe Info-Redaktorin Wilma Rall hat verschiedene Persönlichkeiten mit starken Meinungen angefragt, mit dem Wunsch, dass sie sich ernsthaft, ironisch oder satirisch mit aktuellen oder zeitlosen Ereignissen auseinandersetzen. Welche sie selbst, Bern, die Schweiz oder die Welt bewegen. Einer, der geantwortet hat und uns jetzt alle 4 Wochen mit einer akustischen Kolumne beglückt, ist Willi Egloff. Willi Egloff hat vor gut 20 Jahren Rabe mitbegründet und sich jahrzehntelang für das Berner Alternativradio eingesetzt. Ebenso engagiert war er tätig als Anwalt und als Mitglied der PDA. Jetzt ist er im unruhigen Ruhestand, ein guter Grund also, sich zwischendurch zu Wort zu melden. Der erste Rabe-Info-Radioblog mit Willi Egloff.
Wart ihr schon mal am Filmfestival von Locarno? Wart ihr auf der Piazza Grande und habt dort auf der Riesenleinwand Filme geschaut? Dann wisst ihr auch, was Kultursponsoring bedeutet. Vor jedem Film laufen die immer gleichen Werbespots, auf jeder Drucksache finden sich die immer gleichen Logos, das Tessiner Elektrizitätswerk, Mano, UBS und andere mehr. Und auf der Piazza Dutzende von Stuhlreihen, natürlich die besten Plätze, die für die Gäste eben dieser Firmen reserviert sind. Die Filmfans, die Eintritt bezahlen, stehen stundenlang an, um sich einen der restlichen begehrten Plätze zu ergattern. Oder erinnert ihr euch an die Qin-Ausstellung im Historischen Museum vom letzten Jahr? Es gab da ein paar dieser chinesischen Terrakotta-Soldaten zu bewundern, welche man aus China hatte ausleihen können. Vor allem aber gab es jede Menge UBS-Werbung. Die UBS, die wir kurz zuvor noch mit Steuergeldern vor dem Untergang gerettet hatten, wollte sicherstellen, dass auch jeder einzelne Besucher und jede einzelne Besucherin erfährt, dass die UBS für diese Ausstellung erhebliche Mittel hatte springen lassen. Kultursponsoring ist halt eine zweischneidige Sache. Zwar nimmt jede Veranstalterin im Kulturbereich finanzielle Hilfe gerne an, weil das Geld ja dringend gebraucht wird. Aber man bringt die Veranstaltung damit immer auch in die Nähe der Sponsorinnen und Sponsoren und unterstützt deren Imagewerbung. Das kann manchmal ziemlich peinlich werden, zum Beispiel, wenn die Vorführung eines Films über Obdachlose von einer Bank gesponsert wird. Oder wenn die Veranstaltung zur reinen Werbeshow verkommt. Ein abschreckendes Beispiel dafür war vor 2 Jahren die Fotoausstellung Industrias im Kunstmuseum Bern. Sie sollte angeblich eine weltweite Fabrikrealität zeigen. In Wirklichkeit blendete sie diese Realität aber aus und präsentierte einfach Werbefotos des Zementkonzerns Holcim. Grundsätzlich muss jede Veranstalterin selber wissen, ob solche Sponsorengelder mehr nützen oder mehr schaden. Auch Radio Rabe lässt bekanntlich verschiedene Sendungen sponsern. Allerdings machen diese Sponsorenbeiträge gerade mal 5% des Rabe-Budgets aus. Und akzeptiert wird nur Sponsoring von Firmen, welches mit den ideellen Zielen von Radio Rabe vereinbar ist. Warum ich das euch erzähle? Weil nach der Vorstellung von Stadt und Kanton Bern Sponsoring im Kulturbetrieb Pflicht werden soll. Nach den Vorstellungen der städtischen Kulturverwaltung sollen alle subventionierten Institutionen in den zukünftigen Leistungsverträgen verpflichtet werden, Dritte zur Mitfinanzierung heranzuziehen. Nach den Vorgaben der Stadt muss jede Veranstalterin mindestens 20% der benötigten Gelder aus kommerziellen Quellen erwirtschaften. Erreichen sie das Ziel nicht, wird die Subvention gekürzt. Ein Beispiel zur Illustration: Das Schlachthaustheater beschafft sich mit Eintritten, Getränkeverkauf, Beiträgen, Spenden etc. rund 200.000 Franken aus privaten Quellen. Das sind rund 15% der laufenden Kosten. Soll die Vorgabe der Stadt erreicht werden, müssen 50.000 Franken zusätzlich her. Das ist nur mit Sponsoring zu schaffen, und zwar mit Sponsoring von großen Unternehmen wie eben Credit Suisse und UBS. Das Schlachthaustheater hat eine klare Haltung zum Sponsoring. In ihren Richtlinien heißt es zum Beispiel: Der Grundbetrieb des Schlachthaustheaters darf nicht von Sponsorenbeiträgen abhängig sein. Allfällige Sponsoren sollen sehr dezent auftreten, im Aufführungsraum, insbesondere auf der Bühne oder in Bühnennähe, soll keine Werbung von Sponsoren platziert werden. Schön wär's, wenn sich die Finanzierungsideen von Stadt und Kanton Bern durchsetzen, so ist das Schlachthaus selbstverständlich von Sponsorenbeiträgen abhängig. Und Sponsoren, die 50.000 Franken hinblättern, werden mit Sicherheit nicht dezent auftreten, sondern eine publikumswirksame Gegenleistung einfordern. Ich denke halt, dass jede Kulturveranstalterin selber wissen muss, ob und in welchem Maße sie ihren Betrieb durch Sponsoring finanzieren lassen will. Diese Leute wissen nämlich am besten, welches Sponsoring mit ihren Institutionen vereinbar ist und welches nicht. Eine Verpflichtung zum Sponsoring ist drum völlig fehl am Platz. Sie führt automatisch dazu, dass Kunst und Kultur für kommerzielle Zwecke instrumentalisiert werden. Die schon erwähnte Fotoausstellung im Kunstmuseum Bern sollte uns und der Kulturverwaltung der Stadt Bern Warnung genug sein.
Das Sie hörten Willi Egloff, Rabe-Mitbegründer und Anwalt im ersten Rabe-Info-Radioblog. Jeden Freitag gibt es ab sofort diese akustische Kolumne. Neben Willi Egloff hören Sie in den nächsten Wochen auch die Rapperin Big Sis, den SVP-Rabauken Erich Hess und die Damen und Herren der Info-Redaktion.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 5. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir mit zwei Filmregisseuren, welche die politischen Bewegungen der letzten Jahre, Occupy, Arabischer Frühling, Femen etc. verfilmt haben. Beigetragen zu dieser Sendung haben Willi Egloff und Jonas Jakob. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.